Ja, auch von meiner Seite einen guten Abend. Ich freue mich, dass ich nochmal bei euch sein darf und ich freue mich auch über eure Freude, die Betrachtung des Epheserbriefes fortzusetzen. Denn das hat schon auch besonderen Wert, wenn man so ein Bibelbuch mal im Zusammenhang betrachtet und auch die einzelnen Abschnitte in ihrem Zusammenhang kennenlernt. Und das Thema, das wir in diesen Abenden, so der Herr sie uns schenkt, vor uns haben, ist ein sehr schönes Thema, aber es ist auch kein ganz einfaches Thema. Und deshalb ist es gut, wie wir das auch im Gebet schon getan haben, dass wir wirklich den Herrn bitten, dass er uns zur Hilfe kommt, seine Gedanken richtig zu verstehen, zu erklären, dass wir alle einen Gewinn davon haben und dass vor allen Dingen der Herr Jesus uns groß wird und das, was für ihn so wichtig ist, die Versammlung, dass diese Gemeinde des Herrn uns auch neu wichtig wird. Wie angekündigt, möchten wir heute aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefes lesen, und zwar ab Vers 11. Epheser 2, ab Vers 11. Deshalb erinnert euch daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend, und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei, friedenstiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Soweit wollen wir den Bibeltext lesen. Es ist vielleicht gut, wenn wir ganz kurz noch einmal uns einen Überblick über diesen Brief verschaffen und versuchen, uns ins Gedächtnis zu rufen, was wir letztes Mal gesehen haben. Wenn wir uns diesem Brief mal so aus der Vogelperspektive nähern, dann können wir von ziemlich weit oben erkennen, dass dieser Brief in drei Teile zerfällt. Die ersten drei Kapitel enthalten die Lehre dieses Briefes. In Kapitel 4 bis Kapitel 6, Vers 9 finden wir die christliche Praxis, den christlichen Lebenswandel. Und in Kapitel 6, Vers 10 bis zum Ende finden wir etwas gesagt über den christlichen Kampf, den Kampf, den wir als Gläubige zu führen haben. haben, ein geistlicher Kampf. Das sind so ganz grob eingeteilt drei Abschnitte, in die dieser Brief sich einteilen lässt. Wenn wir dann etwas tiefer runtergehen, dann erkennen wir, dass in diesen ersten drei Kapiteln, wo uns die Lehre dieses Briefes vorgestellt wird, es ganz besonders um den Ratschluss Gottes geht. Das ist ja ein Wort, was wir heute nicht mehr so oft benutzen. Wir könnten auch sagen, den großen Plan Gottes, seinen Heilsplan, das, was er sich vorgenommen hat, im Blick auf den Herrn Jesus und im Blick auf die Gläubigen, die in der Zeit der Gnade leben. Und das erste Kapitel, haben wir gesehen, zeigt uns etwas über diesen Ratschluss Gottes. Und das zweite Kapitel, mit dem wir letztes Mal begonnen haben, zeigt uns, was Gott getan hat, um diesen seinen Ratschluss, seinen Plan zu verwirklichen, ihn auszuführen. Das Handeln Gottes zur Verwirklichung seines Ratschlusses. Und das dritte Kapitel, das wir, so der Herr es schenkt, morgen und übermorgen betrachten möchten, zeigt uns, wie Gott diesen seinen Ratschluss, seinen Plan hat verkündigen lassen, wie er ihn bekannt gemacht hat. Und dazu hat er ganz besonders den Apostel Paulus als Werkzeug benutzt. Wenn wir noch etwas tiefer runtergehen und uns die einzelnen Kapitel ansehen, dann erkennen wir, dass diese ersten drei Kapitel sich recht gut immer in zwei Teile aufteilen. Das haben wir auch in Kapitel 1 gesehen. In den ersten 14 Versen haben wir ganz besonders vor uns gehabt, was Gott uns geschenkt hat, wie er uns, die einzelnen Gläubigen, gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Wir haben uns daran erfreut, was im Herzen Gottes für dich und mich, die wir sein Kind sein dürfen, ist, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat, dass er uns zu seinen Söhnen gemacht hat, dass er uns zu Miterben des Herrn Jesus gemacht hat, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Das sind so ein paar dieser geistlichen Segnungen, keine materiellen, anfassbaren Segnungen, sondern Segnungen, die wir im Glauben annehmen, die er uns geschenkt hat. Und wir haben auch gesehen, dass dieser Plan, dieser Ratschluss Gottes ganz besonders zwei Seiten hat. Die erste und vornehmste Seite ist der Herr Jesus. Das, was Gott für seinen Sohn vorgesehen hat, dass er ihn einmal als das Haupt über alle Dinge setzen wird und der Herr Jesus in der Zeit des tausendjährigen Reiches hier über das ganze geschaffene Universum regieren wird. Aber was so groß ist, dass dieser Plan Gottes noch eine zweite Seite hat. Und diese zweite Seite besteht in der Versammlung, in der Gemeinde, die Gott dem Herrn Jesus gegeben hat und die diese Herrschaft mit dem Herrn Jesus teilen wird. Und die, wie es am Ende von Kapitel 1 heißt, sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist gewaltig groß, wenn wir darüber nachdenken, was die Gnade Gottes an uns gewirkt hat. Und diese zweite Seite dieses Planes Gottes, dieses Geheimnisses, was Gott in seinem Herzen hatte und in der Zeit, in der wir leben, bekannt gemacht hat, das wird jetzt im zweiten Kapitel etwas näher erläutert. Und wir sehen, was Gott getan hat, um diese Versammlung zu bilden. Und auch das zweite Kapitel lässt sich wieder in zwei große Teile einteilen. Wobei ich noch nachtragen muss, der zweite Teil von Kapitel 1 ab Vers 15 bis Vers 23 hat uns ein erstes Gebet des Apostels Paulus gezeigt. Er betet in diesen Versen, dass Gott uns und den Briefempfängern damals hilft, diese Gedanken besser zu verstehen und zu erkennen. Und dann im zweiten Kapitel eben zeigt er, was Gott getan hat. Und wir könnten sagen, dass in den ersten 10 Versen, die wir das letzte Mal vor uns hatten, wir sehen, wie Gott die einzelnen Bausteine für die Versammlung in den richtigen Zustand bringt. Und in den Versen, die wir jetzt heute gelesen haben, sehen wir, was Gott mit diesen, ich sage das mal so, Bausteinen macht, wie er mit diesen Bausteinen die Versammlung baut. Also zunächst, wie Gott diese Bausteine für die Versammlung in den richtigen Zustand bringt, dass er etwas mit ihnen machen kann. Und in dem zweiten Teil dann, was er mit diesen Bausteinen macht. Und wir haben gesehen in den ersten 10 Versen, dass der Zustand von uns, aus denen Gott die Versammlung baut, äußerst schlecht war, hoffnungslos war. In den ersten Versen haben wir gesehen, dass wir tot waren in Vergehungen und Sünden, dass wir Söhne des Ungehorsams waren und Kinder des Zorns, hoffnungslos verloren. Aber dann kommt dieses Handeln Gottes und es wurde uns gezeigt, was Gott an uns getan hat, wie er uns mit dem Christus lebendig gemacht hat, wie er uns mit ihm auferweckt hat und wie wir jetzt schon in Christus mitversetzt sind in diesen himmlischen Bereich, was hier die himmlischen Örter genannt ist, wird da, wo Christus jetzt schon ist und wo wir uns im Glauben aufhalten dürfen. So sehr hat Gott an uns gewirkt. Er hat uns, die wir tot waren, lebendig gemacht, passend gemacht für die Gemeinschaft mit ihm. Und dann wurde noch deutlich gemacht, dass wir dazu überhaupt nichts beitragen konnten, dass das allein aus Gnade geschehen ist. Gottes Gabe ist es, nichts aus Werken. Und der zweite Teil dieses Kapitels, den wir jetzt gelesen haben, der beginnt wieder ganz ähnlich wie auch der erste Teil. In den ersten Versen war uns unser hoffnungsloser Zustand vorgestellt worden, ganz persönlich, wie jeder von uns so für Gott tot war. Und jetzt ab Vers 11 geht es nicht so sehr um den einzelnen Gläubigen, sondern wir werden das beim Lesen gemerkt haben, es geht um zwei Gruppen von Gläubigen. Es geht um solche aus den Nationen und es geht um solche aus den Juden. Das sind diese beiden Gruppen, die in diesen Versen immer wieder genannt werden. Gläubige aus den Nationen, das heißt aus allen Völkern außerhalb Israels, und Gläubige aus dem Volk Israel. Sie bilden jetzt diese Versammlung, diese Gemeinde. Und Paulus beginnt hier in Vers 11, indem er den hoffnungslosen Zustand ganz besonders einer Gruppe vorstellt, nämlich derer, die aus den Nationen zum Glauben gekommen waren. Wenn wir das jetzt so vor uns haben, dann wollen wir nicht vergessen, dass das unser Zustand war. Denn ich gehe mal davon aus, dass wir hier keinen aus dem Volk Israel haben, dass wir alle aus den sogenannten Nationen kommen, dann war das genau unser Zustand. Und wenn wir das so etwas im Hinterkopf behalten, dann wird uns die Gnade Gottes umso größer, wenn wir sehen, was jetzt unser Teil ist. Paulus sagt, deshalb erinnert euch daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch ward. Die Briefempfänger, die Gläubigen in Ephesus, bestanden zum größten Teil aus solchen, die eben aus den Nationen zum Glauben gekommen waren. Und er sagt, erinnert euch daran, was früher euer Teil war. Ihr wart die Nationen im Fleisch. Das meint, ihr wart solche, die in ihrer alten Natur waren. Ihr wart solche ohne neues Leben. Solche, mit denen Gott keine Gemeinschaft haben konntet. Und er sagt, die Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Den Israeliten hatte Gott ein besonderes Erkennungszeichen gegeben, diese Beschneidung. Alle Männlichen in Israel mussten beschnitten werden. Das war das Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes, zum Volk Israel. Und die Juden, die schauten mit einer gewissen Verachtung auf ihre Nachbarvölker und nannten diese verächtlich die Vorhaut, solche, die eben nicht beschnitten waren, die ihre Vorhaut noch hatten. So wurden die Nationen von den Juden genannt. Wir finden das zum Beispiel auch im ersten Buch Samuel, dass der David einmal sagte, als er von Goliath spricht, sollte dieser Unbeschnittene kommen. Da sieht man diese Verachtung, die sie hatten für die aus den Nationen. Oder auch Jonathan, der Sohn Sauls, gebraucht diesen Ausdruck, als er die Aufstellung der Philister schlug. Wir wollen uns aufmachen, zu diesen Unbeschnittenen gehen. So blickten die Juden verächtlich auf die aus den Nationen. Aber nun war es so, als dieser Brief geschrieben wurde und schon viele Jahre davor, dass das mit der Beschneidung auch bei den Israeliten nur noch eine äußerliche Sache war. Und deshalb heißt es hier von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Das war nur noch ein rein äußerliches Zeichen. Das Volk Israel hatte auch keine wirkliche Beziehung mehr zu ihrem Gott. Und deshalb heißt es hier so, ihr werdet so genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Und dann kommt Vers 12, dass ihr zu jener Zeit, das heißt vor eurer Bekehrung, bevor ihr den Herrn Jesus und sein Werk angenommen habt, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. Und das meint auch die ganze Zeit des Gesetzes, bis der Herr Jesus kam und sein Werk vollbrachte, als sie eben nicht zu dem Volk Israel gehörten. Und jetzt folgt eine Aufzählung verschiedener Kennzeichen, die uns als solche, die aus den Nationen zum Glauben gekommen sind, gekennzeichnet haben. Das erste ist, sie und wir waren ohne Christus. Die Anmerkung der Elberfelder Übersetzung sagt, getrennt von oder ohne Verbindung mit Christus. Das zeigt auch schon, wie schlimm dieser Zustand war. Ohne eine Beziehung zu dem Herrn Jesus lebten wir ohne Christus. Das zweite ist, wir waren entfremdet dem Bürgerrecht Israels. Gott hatte im Alten Testament das Volk Israel für sich bestimmt und er hatte dieses Volk reich gesegnet. Er hatte ihnen auch viele Gebote und Anweisungen gegeben zu ihrem Segen und zu ihrem Guten. Und an all diesen Vorrechten hatten die Nationen keinen Anteil. Da waren sie entfremdet, da hatten sie nichts mit zu tun. Das dritte ist, sie waren und wir waren Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung. Gott hatte dem Volk Israel auch viele Verheißungen gegeben. Er hat immer wieder auch einen Bund oder einen Vertrag mit ihnen geschlossen. zum Beispiel mit Abraham, dass er ihn sehe, mehren wollte, seine Nachkommen mehren wollte, sie segnen wollte. Und auch an diesen Bündnissen hatten die Menschen aus den Nationen keinerlei Anteil. Da waren sie Fremdlinge. Es gibt zwar im Alten Testament Verheißungen, die die Nationen betreffen, aber es wurde nie den Nationen direkt eine Verheißung gegeben. Wenn, dann wurde gesagt, dass in Israel auch einmal die Nationen gesegnet werden sollten. Aber die Nationen selbst hatten keine Verheißung von Gott bekommen. Das vierte ist, keine Hoffnung habend. Hoffnungslos. Die aus den Nationen hatten keinerlei Hoffnung, dass sich ihre Lage irgendwie ändern würde, weil sie auch keine Verheißungen hatten. Sie hatten keine Hoffnung. Und das letzte hier in Vers 12, sie waren ohne Gott in der Welt oder gottlos. Das ist das Wort, was wir heute auch für Atheist gebrauchen. Das war unser Zustand. Daran sollten sich die Epheser erinnern und daran sollten auch wir uns erinnern, damit uns die Gnade Gottes groß wird, die an uns in diesem hoffnungslosen Zustand gewirkt hat. Und ich will versuchen, immer auch so ein paar praktische Impulse einzuflechten. Und wenn wir hier an diese beiden letzten Punkte denken, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt, dann ist das auch zutreffend für jeden heute, der den Herrn Jesus noch nicht als seinen Erretter angenommen hat. Ein solcher ist auch noch ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Und deshalb möchten wir auch heute Abend einladen, doch das Heilsangebot Gottes in dem Herrn Jesus anzunehmen und zu dem Herrn Jesus zu kommen mit dem Bekenntnis der Schuld unserer Sünden, ihn anzunehmen als den von Gott gesandten Retter, um dann auch diesen Wechsel zu erleben, den die gläubig gewordenen in Ephesus erlebt hatten und der uns ab Vers 13 vorgestellt wird. In Vers 11 hieß es, einst. Und jetzt beginnt Vers 13 mit jetzt aber. Da merken wir, da wird ein großer Gegensatz aufgezeigt. Einst dieser hoffnungslose Zustand. Aber es ist so gut, dass es dabei nicht bleibt, dass es dieses jetzt aber gibt. Und das, was jetzt folgt, das ist wirklich groß. Ganz ähnlich war das in den ersten 10 Versen. Nachdem uns da in Vers 2 und 3 unser hoffnungsloser persönlicher Zustand vorgestellt worden war, haben wir in Vers 4 so ein Gott aber gefunden, der dann eingegriffen hat. Und hier ist es dieses einst und jetzt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Das ist doch ein gewaltiger Vers. Nachdem wir dieses dunkle Bild in Vers 12 gesehen haben, strahlt jetzt Vers 13 hervor. In Christus Jesus, dieses Schlüsselwort im Brief an die Epheser, was so oft vorkommt und was uns immer wieder auf den Herrn Jesus hinlenkt, den Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes und uns unsere Stellung zeigt, die Gott uns in ihm geschenkt hat. In ihm und durch ihn hat sich dieser Zustand gewandelt, ist aus diesem Einst ein Jetzt geworden. In Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Einst fern, einst weit weg, jetzt ganz nah bei Gott. Das ist der große Wechsel, der stattgefunden hat durch das Werk des Herrn Jesus. Und wenn es hier heißt, die ihr einst fern wart, dann können wir in zweierlei Richtung denken. Einmal, das haben wir gerade schon gesehen, waren die aus den Nationen fern, weil sie außerhalb Israels standen, weil Gott zu ihnen keine Beziehung hatte. Und selbst als der Herr Jesus hier auf der Erde war, da sagte er auch, machte er das verschiedentlich deutlich. Zum Beispiel in Matthäus 15 können wir das lesen, dass der Herr Jesus zu einer kananäischen Frau, die zu ihm kam, sagte: Ich bin nur zu den Schafen Israels gesandt, nicht zu denen aus den Nationen. So waren wir fern, weil wir nicht zum Volk Israel gehörten. Aber wir waren noch in einem zweiten Aspekt fern von Gott. Fern, weil wir Sünder waren, durch unsere Sünden. Dadurch waren wir von Gott getrennt. Und so waren wir wirklich fern von Gott. Aber das hat sich geändert. Und durch das Blut des Christus sind wir jetzt nahe geworden. Und das ist etwas ganz Großes, was sich auch durch die drei Abende zieht, durch die Verse, die wir in diesen Abenden lesen werden, dass dieses Vorrecht, dass wir jetzt Gott nahe geworden sind, dass wir Zugang zu Gott haben, immer wieder durch die Abschnitte zieht. Wir haben das in Vers 18 auch nochmal gelesen, dass wir jetzt Zugang zu dem Vater haben. Wir werden das, so Gott will, in Kapitel 3, Vers 12 sehen, dass wir jetzt Freimütigkeit haben und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an den Herrn Jesus. Und auch in den nachfolgenden Versen wird dieser Gedanke noch einmal betont, dass wir nahe zu Gott gekommen sind. Und ich glaube, das ist mit eine der höchsten christlichen Segnungen, die es gibt, dass wir ohne Furcht in die Gegenwart Gottes kommen dürfen heute. Und dass wir zu ihm kommen dürfen als Kinder zum Vater. Vielleicht wird uns das an diesen Abenden auch neu groß, was das für ein Vorrecht ist, was für eine Segnung das ist, dass wir ohne Furcht in die Gegenwart Gottes gehen dürfen, um ihm unsere Bitten, unsere Anliegen vorzustellen, zu ihm zu beten, mit unseren Nöten und Sorgen als Kinder zu unserem Vater gehen zu dürfen, aber auch ihm nahen zu dürfen, um ihm Anbetung und Lob zu bringen, oder auch ihm zu nahen, um einfach bei ihm zu sein, Gemeinschaft zu genießen. Das ist unser Teil jetzt, das ist unser Vorrecht. Und wie groß wird das, wenn wir das vor diesem Hintergrund sehen, dass wir einst fern waren, so hoffnungslos verloren? Wie ist das denn möglich geworden? Durch das Blut des Christus. Dadurch, dass der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha sein Leben in den Tod gegeben hat, dass sein Blut geflossen ist, dadurch ist dieser Wechsel möglich geworden. Und es fällt auf, dass in Verbindung mit dem Zugang, den wir zu Gott haben, auch an anderen Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 19, wo es heißt, dass wir Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, dann wird das auch mit dem Blut, mit dem Werk des Herrn Jesus verbunden, durch das Blut Jesu. Und auch im ersten Petrusbrief werden wir in Kapitel 2 daran erinnert, dass Christus gelitten hat, damit er uns zu Gott führe. Das war nötig, damit solche, die fern waren, jetzt Gott nahe gebracht worden sind. Und vielleicht zeigt uns dieser Satzteil durch das Blut des Christus dreierlei. Zum einen zeigt es uns, wie groß unsere Schuld war, dass so ein Preis nötig war, um sie zu beseitigen. Das Blut des Herrn Jesus. Nichts Geringeres genügte dafür. So groß war unsere Schuld. Es zeigt uns zweitens, wie heilig Gott ist, dass er kein anderes Mittel akzeptieren konnte, um die Sünden zu sühnen, als das Blut seines eigenen Sohnes. Und drittens zeigt es uns die Größe der Liebe Gottes, dass er bereit war, seinen Sohn zu geben, und die Größe der Liebe des Herrn Jesus, der sein Blut, sein Leben am Kreuz auf Golgatha gegeben hat. Wollen wir ihm neu dafür danken, dass er diesen Preis bezahlt hat, um uns nahe zu Gott zu bringen, um uns dieses Vorrecht zu schenken, Zugang zum Vater zu haben. Und dieses Vorrecht geht noch weit über die Stellung eines gläubigen Israeliten im Alten Testament hinaus. Diesen ungehinderten Zugang zu Gott, der war im Alten Testament nicht bekannt. Mich hat das mal vor einiger Zeit sehr beeindruckt, als ich das in Lukas 1 gelesen habe. Vielleicht schlagen wir das mal auf. In Lukas 1, da finden wir ja in den ersten Versen die Geschichte von Zacharias und seiner Frau, wie die Geburt ihres Sohnes angekündigt wird. Und dann heißt es in Vers 8 und 9, dass der Zacharias, der ein Priester war, dass er in diesen Tagen Dienst hatte und dass ihm nach der Gewohnheit des Priestertums das Los traf, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Dann kommt Vers 10, und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucheropfers. Die größtmögliche Nähe, die ein normaler Israelit hatte, wird hier mit dem Wort draußen bezeichnet. Das zeigt uns, wie groß dieses Vorrecht ist, was wir haben. Im Volk Israel durfte nur die Priester in das Heiligtum eingehen und einmal im Jahr unter großen Auflagen, sag ich mal, der Hohepriester, um Sühnung zu tun. Aber den normalen Israeliten war dieser Zugang in die Gegenwart Gottes verschlossen. Sie standen draußen und wir sind jetzt aus Gnaden nahe geworden. Das ist ein großer Segen. Und den praktischen Impuls, den wir damit verbinden wollen, ist, dass wir uns die Frage stellen, genießen wir dieses Vorrecht auch? Ist uns das bewusst, dass wir den großen und allmächtigen Gott als unseren Vater kennen dürfen und diese Gemeinschaft mit ihm haben können? Dann geht es weiter in Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Jetzt geht es wieder um diese beiden Gruppen, von denen ich eingangs gesprochen habe. Immer wieder werden wir das finden, beide, die beiden und dann eins. Und dieses Wort eins, das ist meistens auch kursiv geschrieben und das meint, dass darauf die Betonung liegt. Vorher waren es zwei Gruppen, jetzt eins gemacht. Aber zuvor heißt es, denn er ist unser Friede. Was ist damit gemeint? Ich denke, wir dürfen an Frieden in zwei Richtungen denken. Einmal den Frieden mit Gott und dann den Frieden untereinander. Der Friede zwischen den Gläubigen aus den Juden und den Gläubigen aus den Nationen, die früher verfeindet waren. Und dieser Friede, den hat der Herr Jesus einmal gemacht. Das sagt uns zum Beispiel der Kolosserbrief in Kapitel 1. Aber hier wird es so formuliert, dass der Herr Jesus in Person dieser Friede ist. Er ist unser Friede. Er selbst. Er ist es, der den Frieden zwischen uns und Gott gemacht hat und der auch Frieden zwischen diesen beiden verfeindeten Parteien gemacht hat. Er ist unser Friede. Und auch da können wir wieder einen praktischen Gedanken mit verbinden. Und dieser Gedanke hat mit der Heilsgewissheit zu tun, die wir haben dürfen. Denn wenn der Herr Jesus in Person unser Friede mit Gott ist, dann kann dieser Friede durch nichts angetastet werden. Denn das würde ja bedeuten, dass der Herr Jesus irgendwie angetastet werden müsste, dass er Schaden leiden würde. Und das ist unmöglich. Und da er unser Friede ist, kann auch unser Friede mit Gott nicht gestört werden. Unser Heil ist ewig sicher, weil er unser Friede ist. Und dann heißt es, er hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte. Das hört sich zunächst mal etwas kompliziert an, aber so schwierig ist es gar nicht. Die Zwischenwand der Umzäunung, dieses Bild, was hier gebraucht wird, steht für das Gesetz. Gott hatte seinem Volk Israel einmal die 10 Gebote gegeben, aber er hatte ihnen noch viele, viele Gebote mehr gegeben. Und das nennt man das sogenannte Zeremonialgesetz. Er hatte viele Zeremonien angeordnet zur Reinigung in Bezug auf die Ernährung und alles Mögliche. Und das wird hier als Zwischenwand der Umzäunung bezeichnet. Durch dieses Gesetz hatte Gott das Volk Israel von den anderen Völkern abgegrenzt. Er hatte dieses Gesetz wie so einen Zaun um sein Volk gemacht. Und dieser Zaun schützte einmal das Volk Israel, aber es war zugleich auch so eine trennende Zwischenwand, so eine Abtrennung zu den Nationen. Und diese Zwischenwand der Umzäunung hat der Herr Jesus weggetan. Denn diese Zwischenwand der Umzäunung hatte zu manchen Problemen geführt. Das Gesetz an sich war gut. Gott hatte es ja gegeben. Aber so wie die Juden damit umgegangen waren, hatte das für viel Feindschaft Anlass gegeben. Und wenn es hier heißt, dass der Jesus in seinem Fleisch, und das meint ganz einfach, in seinem Tod, in dem er gestorben ist, die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hat, dann bedeutet das sicherlich, dass der Herr Jesus die durch dieses Gesetz, was an sich gut war, aufgekommene Feindschaft zwischen Juden und Nationen beseitigt hat. Die Juden hatten sich nämlich etwas darauf eingebildet, das Volk Gottes zu sein und so bevorrechtigt zu sein. Sie hatten, wie wir uns erinnert haben, mit Verachtung auf die Nationen geblickt. Und darüber hatten sich die aus den Nationen geärgert, weil sie auch sahen, dass vieles bei den Juden nur frommer äußerer Schein war. Und so war Feindschaft entstanden. Diese Feindschaft zwischen den beiden Gruppen, die hat der Herr Jesus beseitigt, indem er in seinem Tod das Gesetz als Mittel Gott zu nahen weggetan hat. Aber das war keine Kleinigkeit für den Herrn Jesus. Um dieses Gesetz hinwegzutun, diese Zwischenwand der Umzäunung hinwegzutun, hat den Herrn Jesus der Fluch des eines gebrochenen Gesetzes getroffen. Er hat die Strafe, die wir verdient hatten, weil wir das Gesetz übertreten hatten, getragen. Er ist von Gott in den 3 Stunden der Finsternis gerichtet worden. Aber er hat das getan. Er hat sein Leben dahingegeben, hat in seinem Fleisch, in dem er gestorben ist, dieses Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan. Mit dem Ziel, die 2, am Ende von Vers 15 oder in der Mitte von Vers 15, wieder die 2, diese beiden Gruppen, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Wieder wird uns gezeigt, dass der Herr Jesus Frieden gemacht hat. Gerade in Vers 14 haben wir gesehen, dass er selbst dieser Friede ist. Und jetzt in Vers 15 lernen wir, dass er den Frieden auch gestiftet hat oder gemacht hat. Und in Vers 17 werden wir sehen, dass er diesen Frieden dann auch hat verkündigen lassen. Der Herr Jesus hat Frieden gestiftet. Und wie hat er das getan? Indem er diese beiden Gruppen zu einer gemacht hat. Ihr Kinder, das könnt ihr auch schon gut verstehen. Man sagt so, zu einem Streit gehören immer zwei. Mit sich selbst kann man nicht zanken. Und genau das hat der Herr Jesus gemacht. Er hat diese zwei Parteien, die miteinander gezankt haben, die hat er zu einer gemacht, sodass das aufhörte. Er hat sie in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen. Das ist auch ein bemerkenswerter Ausdruck, dass hier von einem neuen Menschen gesprochen wird. Und wenn ich das richtig sehe, ist das wohl das einzige Mal, dass dieser Ausdruck neue Mensch für die Versammlung hier gebraucht wird. Sonst wird mit diesem Ausdruck neuer Mensch unsere neue Stellung vor Gott als Gläubige bezeichnet. Hier ist es ein Ausdruck für die Versammlung. Das ist ein neuer Mensch. Gott hatte den natürlichen Menschen geschaffen und er war in Sünde gefallen. Jetzt hat Gott etwas Neues geschaffen, die Versammlung, die aus solchen besteht, die neues Leben haben. Und das wollen wir auch noch einmal sagen, Versammlung oder Gemeinde Gottes, wenn wir davon sprechen, die umfasst alle Gläubigen seit Pfingsten bis zu dem Tag, wenn der Herr Jesus kommt, um die Versammlung in den Himmel zu holen. Wir wissen, dass heute die Christen vielfach zertrennt sind, aber aus Gottes Sicht gehören zu seiner Versammlung alle die, die neues Leben haben, die Frieden mit Gott haben und in dieser Zeit der Gnade, wie wir sie nennen, leben. Er hat diese beiden Gruppen zu einem neuen Menschen geschaffen und dann noch mehr, die Verbindung wird noch inniger und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnt. Jetzt kommt das Bild des Leibes, des Körpers für die Versammlung vor uns. Und mit diesem Bild zeigt Gott uns, wie untrennbar die Verbindung der Gläubigen auf der Erde mit dem Herrn Jesus als Haupt der Versammlung im Himmel ist. So wie unser Kopf untrennbar mit unserem Körper verbunden ist, so ist das auch im Blick auf den Leib des Christus die Versammlung. Und dieses Bild zeigt uns auch die innige Verbindung der Glieder, der Gläubigen, die diesen Leib bilden, diese Versammlung bilden, untereinander. Er hat die beiden in einem Leib mit Gott versöhnt. Versöhnen bedeutet, in völlige Übereinstimmung bringen. Und das hat der Herr Jesus getan. Er hat uns in Übereinstimmung mit Gott gebracht. Die Feindschaft, die durch uns und unsere Sünde zwischen Gott und uns entstanden war, hatte Herr Jesus weggenommen. Durch sein Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha. Und das wird wieder betont hier durch das Kreuz. Bei all diesen Segnungen, bei all diesen wunderbaren Ergebnissen, die uns hier genannt werden, wird immer wieder betont, dass das nur möglich ist, weil der Herr Jesus gestorben ist, weil er sein Blut gegeben hat und hier heißt es, weil er am Kreuz gestorben ist. Nachdem er durch dieses, durch das Kreuz die Feindschaft getötet hatte. So ist die Versammlung etwas völlig Neues. Und es ist etwas Neues für beide Gruppen. Es ist nicht so, als hätte Gott jetzt in dieser Zeit die Gläubigen aus den Nationen in dieselbe Stellung wie das Volk Israel gebracht. Nein, beide sind in eine viel höhere und neue Position gebracht worden. Sie bilden diese Versammlung, dieses Meisterwerk Gottes, sind in eine Stellung gebracht worden, die weit über der Stellung der Israeliten liegt und die für beide etwas Neues und ganz Erhabenes ist. Dann sagt uns Vers 17, und er kam und verkündigte Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Wann ist der Herr Jesus denn gekommen und hat diesen Frieden verkündigt? So impulsiv würden wir vielleicht sagen, auch das war bestimmt in Johannes 20, als der Jesus in die Mitte der Jünger kam und sagte, Friede euch. Aber das ist nicht gemeint hier. Denn es heißt ja hier, er kam und verkündigte Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Dort in Johannes 20, da waren keine Fernen dabei. Da waren nur die Jünger. Da waren nur solche aus dem Volk Israel. Daran erkennen wir, dass das nicht gemeint sein kann. Wenn es hier heißt, und er kam und verkündigte Frieden, dann meint das, dass der Herr Jesus nach seinem vollbrachten Werk durch die Apostel und Propheten, die er geschickt hat, diesen Frieden, den er gemacht hat, hat verkündigen lassen. Und das finden wir ganz besonders in der Apostelgeschichte, wo die Apostel Zeugnis ablegten von dem Werk und der Auferstehung des Herrn Jesus. Und dieses Heil, was daraus jetzt möglich wurde für die Menschen, verkündigten. Und der Herr Jesus hat also durch seine Diener, durch die Apostel, diesen Frieden verkündigen lassen. Und das lässt er bis heute noch durch die Seinen geschehen. Aber er hat auch mitgewirkt. Auch das finden wir in der Apostelgeschichte, dass der Herr Jesus die Predigt der Apostel bestätigte durch Wunderwerke und indem er ihnen Zeugnis gab. Und das hatte er den Jüngern, den Aposteln am Ende der Evangelien auch verheißen, dass er mit vom Himmel aus wirken würde. Und so hat der Herr Jesus diesen Frieden, der er ist und den er gestiftet hat, verkündigen lassen bis heute. Und zwar den Fernen, das sind wieder die Gläubigen aus den Nationen und Frieden den Nahen für die aus dem Volk Israel, die aber auch das Heil brauchten, weil sie selbst ja auch Sünder waren. Dann kommt diese schöne Schlussfolgerung in Vers 18, denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Wir haben ja schon etwas über dieses wunderbare Vorrecht nachgedacht, dass wir Gott nahegebracht sind, dass wir jetzt Zugang zu Gott haben. Und hier sehen wir, dass wir Zugang als Kinder zum Vater haben. Gott ist nicht jemand Fernes für uns. Nein, wir kennen ihn als unseren Vater. Und diesen Zugang, den hat der Herr Jesus ermöglicht. Wieder wird das auch in diesem Vers betont, durch ihn, durch den Herrn Jesus, haben wir diesen Zugang. Er hat uns das Anrecht auf diesen Zugang geschaffen und durch seinen Geist, den Heiligen Geist, können wir dieses Vorrecht jetzt praktisch in Anspruch nehmen, verwirklichen, indem wir dem Vater nahen. Vers 19 heißt es, also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Das nimmt Bezug auf Vers 12, wo wir ja gesehen haben, dass die Gläubigen aus den Nationen früher Fremdlinge waren und auch ohne Bürgerrecht, kein Anteil an dem Bürgerrecht Israels. Dann haben wir gesehen, aus diesem Einst ist ein Jetzt geworden. Und hier wird dieses Jetzt noch einmal aufgegriffen in Vers 19. Also, jetzt seid ihr nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Das meint, ihr seid jetzt mit den Gläubigen aus dem Volk Israel, das sind hier die Heiligen, zusammen eine Familie, ein Bürgertum. Ihr seid Mitbürger der Heiligen. Und es ist wirklich interessant, diese Gegensätze zwischen dem Einst und Jetzt in diesem Abschnitt und in den ganzen Brief zu betrachten. Wir haben, ich will das nur mal an dieser Stelle hier aufzeigen, wir haben gesehen in Vers 12, wir waren ohne Christus. Dann zeigt uns der Epheserbrief an vielen Stellen, dass wir jetzt in Christus sind. Der totale Gegensatz. Wir waren entfremdet dem Bürgerrecht Israels. Hier heißt es in Vers 19, das ist nicht mehr so. Nicht länger ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen. Wir waren Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung. Jetzt sind wir keine Fremdlinge mehr. Wir haben große Verheißungen bekommen. Dann hatten wir gesehen, keine Hoffnung habend. Und wenn wir mal umblättern zu Kapitel 4, dann lesen wir in Vers 4, dass wir jetzt berufen worden sind in einer Hoffnung unserer Berufung. Auch das hat sich geändert. Und dann haben wir gesehen, ohne Gott in der Welt. Und jetzt kennen wir Gott, wie Kapitel 1, Vers 3 uns das gesagt hat, als den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. So groß ist dieser Wechsel zwischen dem Einst und Jetzt. Wir sind Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Jetzt wechselt das Bild, was für die Versammlung in diesem Kapitel gebraucht wird. Wir haben gerade das Bild eines Körpers, eines Leibes vor uns gehabt. Jetzt wechselt das Bild zu dem eines Hauses, in dem Gott wohnt. Und das Erste, was wir hier über uns lernen, ist, dass wir jetzt Hausgenossen Gottes sind. Solche, die mit ihm in einem Haus, in seinem Haus wohnen. Auch das eine unermesslich große Gnade, dass wir jetzt Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, dass wir seine Hausgenossen sind. Aber nicht nur das, wir bilden auch dieses Haus Gottes. Das macht uns Vers 20 und 21, ja auch Vers 22 deutlich. Wir wohnen einmal in diesem Haus, aber wir bilden es auch. Und das lesen wir in Vers 20, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Das ist ja so schön, dass Gott in seinem Wort so gut verständliche Bilder gebraucht, um uns seine Gedanken mitzuteilen. Und so das Bild eines Hauses, das kennen wir alle gut und können das gut verstehen. Und ein Haus, das steht auf einem Fundament. Das muss auf einem festen Fundament stehen, wenn es Bestand haben soll. Und hier heißt es, dass diese Grundlage die Grundlage der Apostel und Propheten ist. Und jetzt haben wir nicht die Zeit, die anderen Stellen nachzuschlagen, die auch von dem Haus Gottes sprechen und der Grundlage des Hauses Gottes. Aber wir lesen zum Beispiel in Matthäus 16 und auch in 1. Korinther 3, dass der Herr Jesus selbst die Grundlage des Hauses Gottes ist. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Lesen wir in 1. Korinther 3. Und in Matthäus 16 sagt der Herr, dass, oder Gott sagt über den Herrn, auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Christus ist der Fels. Und wenn es hier heißt, dass die Gläubigen aufgebaut sind auf die Grundlage der Apostel und Propheten, dann meint das ganz einfach, dass die Apostel und Propheten diesen Christus, diese Grundlage der Versammlung verkündigt haben. Durch ihren Dienst, indem sie die Wahrheit von der Person und den Gedanken des Herrn Jesus über die Versammlung verkündigt haben und auch in den Briefen aufgeschrieben haben, haben sie die Grundlage praktisch gelegt. Und der Herr Jesus selbst ist das Fundament und, wie es hier heißt, der Eckstein. Dieser erste Stein, der auf eine Ecke des Fundaments gesetzt wird und der dem ganzen Haus die Ausrichtung gibt, das ist der Herr Jesus. Er ist dieser Zentralpunkt, an dem sich im Haus Gottes alles ausrichtet. In welchem, das bezieht sich auf den Herrn Jesus, der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Dieses Haus Gottes, dieser Bau, wird hier ein heiliger Tempel genannt. Und wir sehen, dass hier der Herr selbst es ist, der diesen Tempel, diese Versammlung baut. In 1. Korinther 3 sehen wir, dass auch wir Menschen mitbauen an diesem Haus. Aber das ist eine andere Seite. Hier baut der Herr Jesus. Und wenn er baut, dann ist alles perfekt und vollkommen. Und so heißt es auch, dass der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst. Das ist ein ganz schöner Ausdruck. Der wird nur noch einmal, wenn ich das richtig weiß, im Neuen Testament gebraucht, in Kapitel 4 dieses Briefes, wenn von dem Leib gesprochen wird, dass er wohl zusammengefügt ist. Und diese Ausdrücke zeigen, dass hier ein vollkommener Baumeister ein vollkommenes Bauwerk baut. Der Herr Jesus baut diesen Tempel Gottes, der wohl zusammengefügt wächst. Und unter diesem Blickwinkel, dass es hier heißt, dass der ganze Bau wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, sehen wir, dass mit jedem Gläubigen, der den Herrn Jesus annimmt und der Versammlung hinzugefügt wird, dieser Tempel wächst. So lange, bis der Herr Jesus kommt, um die Versammlung in den Himmel zu nehmen, zu sich zu holen. Wir sehen hier also die Versammlung in ihrem weitesten Umfang. Dieser Tempel wächst bis zu diesem Augenblick. Und doch dürfen wir uns das nicht so vorstellen, als wäre das irgendwie eine Bauruine. Es ist etwas Vollkommenes, was ein vollkommener Baumeister baut, aber was noch nicht vollendet ist, was noch nicht vollständig fertig ist. Ein vollkommener Baumeister baut ein vollkommenes Bauwerk, das aber noch nicht vollendet ist. Und wenn wir von einem Tempel im Herrn hören, dann verbinden wir damit den Gedanken, dass Gott in seinem Haus angebetet werden möchte. Und auch dieser Ausdruck Tempel lässt uns wieder an das Vorrecht denken, dass wir Gott nahen dürfen als heilige Priester. Der Tempel war der Ort, wo Gott Anbetung gebracht wurde, wo er sich offenbarte. Und das tut der Herr Jesus, das tut Gott heute in der Versammlung. Da offenbart er sich und da möchte er die Anbetung der Seinen empfangen. Also Vers 21, das Haus unter dem Aspekt des Tempels, der noch wächst, bis der Herr Jesus kommt. Und in Vers 22 haben wir dann noch einen etwas anderen Blickwinkel auf dieses Haus, in dem es heißt, in dem auch ihr wieder in dem Herrn mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Hier wird von einer Behausung Gottes gesprochen. Und der Ausdruck ist vielleicht etwas irreführend. Bei uns Heute hat dieser Ausdruck einen eher negativen Ruf. So eine Behausung, das ist nichts Schönes, das ist was Notdürftiges, was so gerade geht. Aber das ist überhaupt nicht der Gedanke hier. Es meint eigentlich eine Wohnstätte, einen Ort, wo man gerne wohnt, wo man sich wohlfühlt. Wo wir wohnen, da richten wir es in der Regel so ein, wie es uns gefällt, dass wir uns wohlfühlen. Und so eine Wohnstätte dürfen wir heute für Gott sein. Eine Behausung Gottes im Geist. Und unter diesem Bild der Wohnstätte denken wir an etwas vollkommen Fertiges, weil Gott nicht in etwas Halbfertigem heute wohnt. Eine Behausung Gottes im Geist, das ist die Versammlung, wie sie zu jedem Augenblick auf der Erde besteht, in der Gott wohnt. Das ist das Ergebnis von dem, was Gott gebaut hat, von seinem Handeln um seinen Ratschluss im Blick auf den Herrn Jesus und in diesem Kapitel ganz besonders im Blick auf die Versammlung auszuführen. Und wenn wir das Kapitel noch einmal so ganz grob Revue passieren lassen, dann haben wir gesehen, was der Zustand des Baumaterials war. Das war ein vollkommen hoffnungsloser Zustand. Wir waren tot für Gott, wir waren fern von Gott und untereinander verfeindet. Das sind so die großen drei Problempunkte, die uns betrafen. Und Gott hat diese drei Probleme in dem Herrn Jesus und durch sein Werk beseitigt. Solche, die tot waren, hat er lebendig gemacht. Solche, die fern waren, hat er nahe zu sich gebracht. Und solche, die untereinander verfeindet waren, die hat er in einem Leib mit Gott versöhnt. Da hat er Frieden gestiftet. Alles durch das Werk des Herrn Jesus. Und wenn wir an die Verse speziell denken, die wir heute Abend vor uns gehabt haben, dann wollen wir uns noch einmal vor Augen führen, wie groß dieser Wechsel zwischen dem Einst und Jetzt ist und wie reich wir jetzt sind. Wir sind jetzt in Christus Jesus. Wir sind durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir sind in einem Leib mit Gott versöhnt. Uns ist der Friede verkündigt worden. Wir haben den Zugang zu dem Vater. Wir sind Mitbürger der Heiligen, Hausgenossen Gottes. Wir dürfen diesen heiligen Tempel bilden und die Wohnstätte Gottes auf der Erde. Wenn wir das mitnehmen, vielleicht darüber noch weiter nachdenken, dann können wir eigentlich nur schließen mit den Worten, die Paulus in Kapitel 1, Vers 3 sagt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.